Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Der Büchermarkt mit Literatur und Film und einem wahren Spezialisten. Die Filmmusik von Whale Rider, ein neuseeländischer Kinderfilm, der sich mit dem Gründungsmythos der Maori beschäftigt, über den ich mit dem Mann sprechen werde, der heute Gast im Studio ist. Man nennt ihn den Prediger oder auch den Lobbyisten des Kinderfilms. Horst-Peter Koll, Journalist, Filmkritiker und langjähriger Chefredakteur des Kinomagazins Filmdienst. Seine Leidenschaft gilt ungebrochen dem Kinderfilm. Im Studio heute ebenfalls Ute Wegmann. 6 der 10 erfolgreichsten Filme nach 1945 basierten auf literarischen Vorlagen. Die Hälfte davon waren Kinder- und Jugendbücher. Der kleine Muck, das Dschungelbuch und Harry Potter. Oder denken wir an die Märchenfilme oder die Klassikerverfilmungen wie Mary Poppins oder Huckleberry Finn. Aber auch als Hitler das rosa Kaninchen stahl von Judith Kerr und Rico, Oskar und die Tieferschatten von Andreas Steinhöfel. Oder die Schule der magischen Tiere, Tintenherz, Bestseller auf dem Kinderbuchmarkt und deshalb prädestiniert für ein Interesse der Filmproduzenten. Horst-Peter Koll hat sich diese Literaturverfilmungen und viele weitere Kinderfilme angeschaut und in einem Buch zusammengestellt. Drachenreiten, Freunde finden, älter werden. Entdeckungen für junge Filmfans. Es gibt viel zu sprechen über diese Verbindung zwischen Buch und Film und über Horst-Peter Kolls neues Buch und seine Auswahl. Horst-Peter Koll, Sie sind jetzt Kurator bei der Streaming-Plattform Filmfriends, ein außergewöhnliches Video-on-Demand-Filmportal, das mit Bibliotheken zusammenarbeitet. Wie funktioniert das?
Ja, ich bin, wenn ich das kurz korrigieren darf, frei journalistisch unterwegs und das hat mir auch die Möglichkeit gegeben, dieses Buch zusammenzustellen. Dass ich gleichzeitig als Kurator für Filmfriend arbeite, ist für mich ein Glücksfall, eine schöne Arbeit, eine tolle Arbeit im Team. Und die erste Frage, die mir damals gestellt hat, ob ich mitarbeiten möchte, war, kennst du dich bei Kinderfilmen aus? Und da habe ich dann ganz laut Ja gesagt und dann war ich an Bord. Das war damals vor 5 Jahren und ein wenig eine kleine Gruppe, die sich in Potsdam zusammengeschlossen hat, um ein Portal zu machen im Internet, noch eigentlich vor Corona, um dort wertige Filme über eine sehr ungewöhnliche Idee zu vermitteln. Und zwar kann man diese Filme, wir haben mittlerweile 4000 Filme, die man nur über Bibliotheken, also über öffentliche Büchereien entleihen kann, im Anführungszeichen. Das heißt, wenn Sie einen Bibliotheksausweis haben, haben Sie keine weiteren Kosten, um diesen Film zu sehen. Und dieses Konzept hat sich als sehr erfolgreich herausgestellt. Natürlich nicht zuletzt dank oder in Anführungszeichen dank. Und mittlerweile sind es mehr als 800 Bibliotheken, die sich angeschlossen haben, was schon eine Art Erfolgsgeschichte ist.
Und wie groß ist denn der Anteil des Kinder- und Jugendfilms?
Der Anteil des Kinderfilms liegt von der Zahl etwa bei 450, das sind etwas über 10%. Interessanterweise, weil wir uns dem Jahresende nähern und ersten Statistiken machen, hat sich herausgestellt, dass im Augenblick der Anteil der gesehenen Filme bei 25% liegt. Das heißt, die Kinderfilme haben wirklich großes Standing bei unseren Nutzerinnen und Nutzern und das ist auch eine Erfolgsgeschichte.
Ihr Buch ist im Herbst erschienen. Es ist nicht das erste. Sie haben bereits ein Filmlexikon verantwortet und vieles mehr. Aber dieses Buch, was ich eben genannt habe, Drachenreiten, Freunde finden, älter werden, ist eine Sammlung von Kinder- und Jugendfilmen. Und jetzt zitiere ich sie, ohne verpflichtende Vorgaben, ohne vorrangig pädagogische Absichten und ohne jeden Zwang zur Kanonbildung. Das schreiben Sie im Vorwort. Ja. Das klingt nach Freiheit des Autors. Sie selbst bezeichnen sich ja als leidenschaftlich. Ja. Unkritisch und parteiisch. Haben Sie so ausgewählt?
Ich bin froh, das nochmal jetzt zu hören. Das sind schöne Zitate und dass ich die selbst verbockt habe, das fordert einen natürlich heraus. Ja, das tatsächlich ist es so. Und dass ich das so formuliert habe, hat einerseits was mit kulturpolitischen Dingen zu tun, andererseits natürlich auch mit dem Dank an den Verlag, der mir das alles ermöglicht hat. Es sind in der Tat Filme, die ich nicht einfach so von heute auf morgen zusammengestellt habe, sondern es ist ein langer Prozess, wo man jeden einzelnen Film genau sich anschaut, genau in den Film versenkt und seine emotionalen, wie aber auch seine inszenatorischen Kenntnisse versucht, in einen Einklang zu bringen. Insofern ist es ein Glücksfall, so frei und so leidenschaftlich mit den Filmen umzugehen. Es ist vor allen Dingen aber auch ein Glücksfall, weil das nicht eine Selbstverständlichkeit auf unserem Markt ist, weder auf dem Büchermarkt noch auf dem Kinomarkt. Denn Kino und Kinderfilm ist nicht unbedingt die große Freundschaft. Man müsste eher sagen, Kino und Family Entertainment funktioniert. Und in einem gewissen Maß von Publizität durch Buchvorlagen, wie Sie es einleitend gesagt haben, ist das ein Selbstläufer. Aber das muss noch nicht unbedingt heißen, dass es auch wirklich gute, angemessene Filme sind, wo man mit Kids und auch den Eltern darüber reden kann, warum das ein guter Film ist, warum es sich lohnt, dorthin zu gehen, wie man da emotional, ähnlich wie auch gedanklich gelangt wird, um Fantasien zu entwickeln und seine eigenen Haltungen zu überprüfen.
Sie haben den Verlag genannt, der wichtig war. Wir nennen ihn jetzt einfach mal, das ist der Schüren Verlag. Ja. Sie haben hinsichtlich der Auseinandersetzung mit Kinderfilmen gesagt, für mich war das nie ein Job, sondern Wertevermittlung. Wenn wir jetzt heute die Debatte zum Thema Bildung und Lesekompetenz betrachten, würden Sie das Filmeschauen im Hinblick auf die Wertevermittlung mit dem Lesen gleichsetzen, weil es Bildung und Herzensbildung ist?
Gute Frage. Ich stimme sofort zu, wenn es um das Buch geht. Weil ich bin natürlich mit dem Buch groß und alt geworden und ich kann das dafür uneingeschränkt sagen, weil ich auch glaube, noch einschätzen zu können, dass die Bildungsarbeit, die man mit Büchern macht, eine sehr effiziente und eine sehr sorgfältige, kenntnisreiche Arbeit ist. Ich hänge mich immer aus dem Fenster und sage, so ganz überzeugend kann ich das nicht auf den Kinofilm übertragen. Ich weiß, dass es sehr, sehr viele hochkompetent geschriebene, bildungsbetonte Hilfen gibt für den schulischen Einsatz. Da ist gar nichts dran zu rütteln, die sind sehr gut und ich glaube, in der Schule würden die sehr, sehr effizient eingesetzt werden können, aber da es nun mal kein schulisches Fach ist, weiß ich überhaupt nicht, wie in der Praxis das funktioniert. Wenn wir aber mal die Schule verlassen und dann Bildung und Herzensbildung sehen, dann wird es manchmal doch etwas wie in einer Wüste. Der Kinderfilm ist eingebettet ins normale Kinoprogramm. Er muss sich refinanzieren, damit auch die Kinos davon leben können. Sowas wie Bildung betreiben einige Kinobetreiber und Kinobesitzer mit großem Engagement. Aber das sind einige wenige und die kann man umarmen und ihnen Glück wünschen für ihre weitere Arbeit. Aber die Welt dort draußen ist leider nicht immer so.
Können Sie in wenigen Sätzen sagen, was macht denn einen guten Kinderfilm aus?
Es macht einen guten Kinderfilm erst einmal aus, dass er auf Augenhöhe erzählt. Auf Augenhöhe zu erzählen ist vielleicht ein Zitat eines alten Hollywood-Regisseurs Howard Hawks, der immer gesagt hat, ich habe die Kamera immer da, wo ich den Menschen in die Augen schauen kann. Und das ist eine Art von Professionalität, die viele beim Kinderfilm nicht entwickeln und oft die Kamera zu hoch haben, sodass sie fast auf Kinder hinabschaut. Aber wenn man sich das mal physisch vorstellt, dass man den Kindern in die Augen schaut, in dem Fall die Kamera das ist, dann weiß man auch, was das für ein bewusster Prozess ist, Kinder ernst zu nehmen und Kinder dort abzuholen, wo sie mit ihrem Herzen, mit ihren Sorgen und all mit ihren spannenden Geschichten, aber auch treuen Geschichten abzuholen sind. Und wenn das ein Kinderfilm schafft, dann gehen Kinder sehr schnell mit und man merkt, dass auch sie ins Zentrum einer Geschichte rücken und nicht die Erwachsenen, die vielleicht komisch sein müssen, die vielleicht noch irgendwie ein berühmter Star sind und deswegen auch noch eine Rolle kriegen und. Und wenn das funktioniert, dann kann man vielen, vielen Geschichten viel, viel einfacher folgen, als man eigentlich denkt. Ich glaube, für mich ist das die große Voraussetzung, immer an den Kindern selbst dran zu bleiben. Und dann ist es mir egal, ob es ein Märchen ist von den Grimms oder ob es eine mythische Geschichte ist wie Wave Rider, dann funktioniert vieles.
Andreas Steinhöfel hat Ihrem Buch hier einen Text zur Verfügung gestellt, in dem er von seiner ersten Kinoerfahrung erzählt, das doppelte Lottchen damals von Erich Kästner. Und er spricht davon, dass er berührt war. Er sagt weiter, Zitat, Kunst, so sie berührt, bildet das Weltverständnis und kann ihrerseits wieder Kunst erzeugen. Er nennt das den sogenannten magischen Kern. Gibt es so etwas wie einen universellen magischen Kern?
Ich hoffe nicht. Es gibt tatsächlich den magischen Kern, aber wenn der universell wäre, dann hätte jemand den Heiligen Gral gefunden. Also der Kern an sich, finde ich, muss neu definiert und neu gefunden werden. Das Zitat von Andreas Steinhöfel ist sehr schön, weil es sehr grundsätzlich geht, aber das Ich bin bewegt, das kennt man von ihm auch aus ganz anderen Zusammenhängen. Es gibt diese schöne Weihnachtserzählung, es ist ein Elch entsprungen und da sitzt, der Name des Elches ist Mr. Moose, sitzt mit seiner Gastfamilie vor dem Fernseher und schaut sich einen alten Hollywood-Film an, Casablanca. Und er schaut und sagt dann, ich bin bewegt. Und damit kann man auch über Umwege ganz deutlich klar machen, welche unterschiedlichen Geschichten, welche unterschiedlichen Epochen einen Kern haben, der einen immer noch bewegen kann, wenn dieser Kern funktioniert. Und so können Sie gegenwärtige Dinge zusammenbringen, ältere Dinge, schwarz-weiße wie in dem Falle, aber auch bunte. Und ich glaube, der Kern ist das Entscheidende, aber universell, es wäre schön, aber wie gesagt, der heilige Gral.
Welcher Stoff hat Sie entflammt? Wie kamen Sie zum Kinderfilm?
Für Kinderfilm entflammt wird man natürlich als Kind. Dann kommt der lange Prozess des Erwachsenwerdens, der Ausbildung, des Arbeitens und man merkt dann irgendwann, dass man als Filmjournalist, der dann auch irgendwann zum Filmredakteur wird, es sich schwer damit tut, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter zu finden, die gut über Kinderfilme schreiben können. Es ist ja noch kein so altes Medium, wenn man wirklich tatsächlich mal vom Kinderfilm reden kann, dann muss man nicht weit zurückgehen, vielleicht sogar eigentlich nur bis in die 70er Jahre. Viele sind mit einer etwas gehobenen Nase daran vorbeimarschiert, sich mit dem Stoff auseinanderzusetzen. Und als ich dort natürlich meine emotionalen Wurzeln entdeckt habe, hat das viel mit der Literatur zu tun. Es hat dann eindeutig mit Erich Kästner zu tun und den ersten Kästner-Verfilmungen. Das ist einfach so.
Sie haben jetzt in Ihrem Buch über 400 Filme vereint. Im Laufe der langjährigen Tätigkeit in Juries und Kuratorien haben Sie alle diese Filme gesehen. Wie viele dieser Filme, die wir jetzt in Ihrem Buch finden, sind Literaturverfilmungen? Können Sie sagen, wie das so ungefähr prozentuell aussieht?
Ich denke mal mindestens 3/4. Ich glaube sogar etwas mehr höher, vielleicht tendiert zu 80%. Die Auswahl ist ja auch gar nicht jetzt historisch vorgenommen worden. Ich hatte andere Kriterien, um die Filme auszusuchen, sodass keine Klassiker drin sind. Es ist weder der kleine Muck noch einem Märchen noch irgendwie eine Grimmsche Geschichte aus den 50er, 60er Jahren dabei. Es sind neuere Filme und all die haben das Kriterium, entweder will ich im Fernsehen gesehen werden, also muss ich eine bekannte Märchenvorlage machen oder ich will im Kino verkauft werden und dann hole ich mir Kerstin Gier oder und so weiter. Und das ist in dem Buch natürlich auch, hat sich niedergeschlagen. Wobei das ja für mich kein abwertendes Kriterium ist. Die Literaturverfilmungen, die gut sind und in dem Buch finde ich verflixt viele gute drin, die sind sehr lohnenswert. Also das heißt, die Vorlage muss nicht irgendwie schlecht verfilmt werden. Im Gegenteil, vielleicht sogar freier, vielleicht sogar mutiger. Und da wird es natürlich dann besonders spannend.
Haben Sie tatsächlich alle Bücher gelesen, die diesen Filmen hier als Vorlage dienten?
Ja, ich habe das. Ich habe das vielleicht in verschiedenen Altersschichten und habe nicht mehr das Buch von dem, worüber ich jetzt geschrieben habe, so präsent, weil es vor 20 Jahren geschrieben ist. Aber wenn ich es habe, dann hole ich es mir raus und krame drin und lese es an und freue mich und bleib meistens hängen, weil es einen riesen Spaß macht, alte Bücher, die man lange nicht mehr gelesen hat, neu zu entdecken. Ich sag mal trotzdem, ja, ich habe die, ja doch, habe ich.
Sie haben in Ihrem Buch gesagt, der wirtschaftliche Erfolg sagt nichts über Qualität. Nun ist der besucherstärkste deutsche Kinderfilm im Jahr 2022 Die Schule der magischen Tiere 2. Also magische Tiere stehen Kindern im Alltag und in schwierigen Situationen heimlich zur Seite. Das ist eine Buchreihe, Die Schule der magischen Tiere, von Margit Auer im Carlsen Verlag erschienen seit 2013. Die Bücher standen bisher über 70 Mal auf der Kinder- und Jugendbuch-Bestsellerliste des Spiegels. Ist denn sowas der Schlüssel des Filmerfolgs, weil es ein erfolgreiches Buch ist?
Leider ja. Ich wünschte mir, es wäre anders, aber leider ist es so. Dadurch, dass solche Buchreihen so erfolgreich sind, kann es natürlich sein, dass wenn die Verfilmung kommt, das ein oder andere Kind längst aus dem Alter entwachsen ist und sagt, nee, das gucke ich mir nicht mehr an, das ist eine Kindheitserinnerung. Aber es wachsen ja immer neue Generationen nach und jeder freut sich auf diesen Film. Das ist leider der Schlüssel so. Mir wäre es viel lieber, wenn aus diesem Schlüssel, den ich ja schätze und auch akzeptiere, ein größer flächendes Interesse am Kinderfilm würde, sodass es auch unbekanntere, vielleicht noch bessere Filme mitziehen würde und die dann mit in den Fokus setzt. Aber tatsächlich, Sie haben recht, der Marktmechanismus ist das A und O.
Sie haben eben schon von der Vorlage und von der Umsetzung der Vorlage gesprochen. Wie sehr sollte oder wie sehr muss sich denn eigentlich der Film von seiner Vorlage absetzen oder sich eben auch genau an ihr orientieren, damit man von einem eigenen künstlerischen Ansatz spricht?
Wir haben in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, ich weiß nicht, seit wann es den Film gibt, seit 120 Jahren wenigstens, immer wieder über die Bedeutung der literarischen Vorlage auch bei Erwachsenenfilmen geredet. Und es gibt ganze Wissenschaften, die das bis hin zu den kleinsten Sprachsegmenten ausgedröselt haben, wie ein Wort oder ein Satzteil zu einem filmischen, ikonischen Bild werden kann. Da gibt es tolle Sachen, man kann sehr viel lernen. Aber ich glaube, was man nicht lernen kann, ist zu sagen, es gibt eine Lösung, die alles klar macht. Um mich selbst wieder auf Erich Kästner zu besinnen, kann ich nur sagen, jedes Buch, gerade auch jedes Kinderbuch, hat ein Zentrum, wenn es gut ist. Und dieses Zentrum ist tatsächlich eine emotionale Kraft. eine Kraft, die man entdecken sollte und die man auch spüren sollte als Filmemacher, Macherin oder als Drehbuchautorin und sagt, ich muss dafür eine Entsprechung finden. Und wenn ich die nicht finde, tue ich weder dem Buch gut, noch glaube ich, dass ich dem Film gut tue. Und wenn ich das geschafft habe, das zu verstehen und zu verarbeiten, dann kann ich frei werden. Dann kann ich vielleicht auch mal aus einer Hauptrolle eines Jungen kann ich ein Mädchen machen, ohne dass irgendwas verletzt wird. Im Gegenteil, es macht sogar Sinn und es macht sogar große Freude, das zu tun. Also legen Sie mich bitte nicht fest auf die Rezepturen. Ich glaube, es ist ein tiefes, aufmerksames Einlassen auf Stoffe und dann zu schauen, wie ich mit meinen eigenen filmischen Möglichkeiten, auch mit meinem Budget, umgehen kann, um das beste Äquivalent dafür zu schaffen.
Bis in die 90er Jahre wurden ja fast nur Klassiker oder Kinderbücher als Kinderfilm aufbereitet. Durch Thomas Heiler, lange Jahre Leiter der Berlinale Sektion Kinderfilm, wurde dem Genre mehr Aufmerksamkeit gewidmet und es kam zu einer neuen Initiative, nämlich der besondere Kinderfilm, mit der Originaldrehbuchstoffe gesucht werden sollten. Vielleicht nur ganz kurz ein Blick auf den internationalen Markt. Wie behauptet sich denn der deutsche Film da heute, der deutsche Kinderfilm?
Naja, wenn Sie die berühmten kommerziell orientierten Literaturverfilmungen sehen, Sie sprachen gerade von der Schule der magischen Tiere oder auch von Mein Lotterleben, dann ist der Marktanteil des deutschen Kinderfilms extrem hoch in Deutschland. Wir bekommen sogar, und das halte ich fast für den konsequenten, aber nicht besonders guten Rückschluss, wir bekommen immer weniger internationale Kinderfilme zu sehen, weil auf dem Markt der deutsche Kinderfilm eine Stärke ist. Und wenn Sie nicht nur bei Thomas Heiler, sondern bei all seinen Nachfolgern auch von den Festivals wie der Berlinale diese Kinderfilme entdecken, die aus den unterschiedlichsten Ländern kommen, dann sehen Sie, welch ein Reichtum dort vorhanden ist, was für eine magische Welt sich auftut und wie auch die Kinder im Kino begeistert sind. Und ich könnte mir vorstellen, wenn der Markt anders strukturiert wäre und wir könnten diese Filme im Kino sehen, wären die auch dort so begeistert. Aber auch hier, das Marktgesetz geht auf Sicherheit, was verständlich ist. Es ist ein ganz fragiles Medium geworden, das Kinomedium. Naja, es geht doch manches verloren.
Horst-Peter Koll, Journalist, Buchautor und Filmkritiker, ist heute Gast im Studio. Es gibt in Ihrem Buch 18 Kapitel, von A wie Anfang, über G wie gruselig, L wie lustig, zu Fremd, Krieg und Flucht, weiter sogar zu weihnachtlich und es gibt eine Kategorie tierisch. Es sind immer pro Kapitel circa 15 Langbesprechungen, vom Umfang etwa einer Seite, kurze Inhaltsangabe, kurze thematische Einordnung, wenn notwendig auch vielleicht ein kleiner kritischer Aspekt, zuweilen Zitate und etwa 24, 25 Kurzempfehlungen. Wie haben Sie, außer den Dingen, die ich gerade gesagt habe, das Buch strukturiert?
Interessant, dass Sie gerade diese Beschreibungen der Kapitelüberschriften immer eingeleitet haben, A wie oder F wie. Ich bin gar kein lexikalisches Konzept durchgegangen. Mir waren die Begriffe selbst sehr wichtig. Also, dass man anfängt mit Anfangen, Ausrufezeichen, ist ganz logisch. Und dass man mit wenigen Filmen für ältere Kids, fast schon Jugendliche, endet und sagt, älter Ausrufezeichen, ist auch logisch. Dazwischen war aber viel Spielraum. Da kommen wir zu den Anfängen zurück. Ich konnte selbst fantasieren und mir meine Akzente setzen. Und ich glaube, dass man gerade in den Durchlässigkeiten der verschiedenen Kapitel auch viele Chancen hat, das Buch quer zu lesen und nicht einfach A als Lexikon, B als Buch chronologisch zu lesen, das Buch, sondern man kann assoziieren und man kann ein bisschen springen. Also wenn Sie sagen tierisch, klar, es gibt in vielen anderen Bereichen, auch im Dokumentarfilm, einen Film über ein Hausschwein, das mit seinen Ferkeln ein Alltagsleben hat. Und das ist ein tierischer Film. Aber ich habe ihn bewusst unter wirklich Anführungszeichen getan. Sie sehen, dass ich da versucht habe, sehr spielerisch mit umzugehen. Einfach auch, um ein bisschen Freiräume für potenzielle Leserinnen und Leser zu schaffen. Die sollen das nicht als, ich sag's wieder, heiligen Gral nehmen oder als Kompendium, das alles weiß, sondern es sollen das als Anregung nehmen und sich einfach ein bisschen wie so ein Flow entwickeln für das Buch.
Ja, es gibt viele Dokumentationen über Natur, eine Doku über Kinder in einer entlegenen Waldregion, ein Film über eine Wiese. Das fand ich schön, dass Sie die Dokumentation auch dazu genommen haben. Wie viel Platz hat denn der Animationsfilm?
Einen immens großen. Und es kommt natürlich auch daher, dass das auch ein großes kommerzielles Medium ist. Die Disney-Sachen und so weiter, das sind per se seit historischen Anfängen Animationsfilme, zuerst Zeichentrickfilme, jetzt halt 3D-computergesteuerte. Und auch die Streaming-Plattformen von Disney Plus bis Netflix haben dort ein großes Pfund. Das wissen sie auch, weil sie das Geld haben, tollste Animatoren, Animationsstudios hinzusetzen und deswegen etwas schaffen, was eigene Welten sind. Das ist ganz großartig. Und ich liebe die sehr. Auf der anderen Seite liebe ich aber genauso gut französische Filme, die mit kleineren Budgets, ein irisches Studio mit all diesen Meisterwerken, mit kleinem Budget, aber mit großem Herz, ganz andere Zeichenstile entwickeln, ganz andere Ästhetiken entwickeln, vielleicht sich sogar rekurrieren auf Kunstwelten, auf kunstgeschichtliche Welten, was viel, viel spannender ist. Und wenn man sich auf die einlässt, sieht man nicht nur tolle Gegengewichte, sondern bekommt eine ganz andere Art von Weltentwürfen. Und deswegen ist der Animationsfilm groß, wirtschaftlich bedeutend und gleichzeitig eine ästhetische Spielwiese ohnegleichen, wo wirklich manche Perle zu entdecken ist.
Gibt es einen Film, den Sie sich immer wieder anschauen könnten?
Nee, da gibt es wahnsinnig viele. Aber wenn wir jetzt gerade über das irische Studio gesprochen haben, einer dieser Filme aus dem irischen Studio ziert ja auch das Buch, dann komme ich auf Melodie des Meeres, Song of the Sea, eine irische Legende um magische Wesen, die aus dem Meer kommen, wie Robben aussehen, aber doch im Grunde eine Mischung aus Menschen und Robben sind. Und aus dieser Dynastie, in Anführungszeichen, gibt es ein kleines Mädchen, das nichts über seine Herkunft weiß, aber sie natürlich erfahren und erleben muss und wissen, was für einen Stellenwert sie in dieser Welt hat. Zwischen zwei Welten, aber auch vor allen Dingen in der Welt der Menschen. Und sowas wie Melodie des Meeres kann ich mir jeden Tag angucken und ich werde manchmal weinen, manchmal werde ich lachen, weil alles möglich in diesem Film, und dann werde ich wieder nur staunen, wie schön die Bilder sind. Also es ist eigentlich für jede emotionale Lage auch etwas.
Gibt es denn ein Kinderbuch, von dem Sie sich vielleicht eine Neuverfilmung wünschen würden oder überhaupt eine Verfilmung?
Nee. Entschuldigung, das hört sich jetzt nassforsch an. Ich würde mir gar nichts erhoffen. Das meiste ist ohnehin schon verfilmt. Ich habe jedes Mal Angst, wenn ich weiß, dass wirklich ein Buch verfilmt wird, denke, oh Gott, was wird daraus? Und bin jedes Mal erleichtert, wenn ich sehe, dass es geglückt ist. Ich lasse mich da gerne selbst überraschen und werde meine Vorurteile oder meine Bedenken gerne über Bord werfen, wenn ich sehe, dass es was Gutes geworden ist. Es ist ja auch andersrum so, dass ich erst Filme sehe und dann neue Bücher entdecke. Von Jonathan Stroud habe ich früher Bartimäus gelesen, aber ich habe nie seine tolle Gespensterreihe Lockwood & Co. gelesen. Und erst durch die Serie bin ich auf die Bücher gekommen. Also diese Umkehrschlüsse sind manchmal wichtiger, als dass ich mir irgendetwas wünsche, sondern mit dem, was vorhanden ist, umzugehen, es wirken zu lassen und zu entdecken, ist eine größere Priorität, die ich habe. Vielleicht das eine oder andere Märchen in einer neuen Form. Ich gebe zu, dass ich mir gerne nochmal ein Grimmsches oder ein Haufsches Märchen in einer gegenwärtigen Verfilmung wünsche, weil die manchmal ja so atmosphärisch stimmungsvoll und so düster, aber auch so tröstend sind.
Nun sind wir eingestiegen mit der Filmmusik von Whale Rider. Auch das eine Literaturverfilmung von 1985. Das Buch von Viti Ihamuera, ein neuseeländischer Autor. Verfilmt wurde der Film 2002 in Neuseeland. Ein besonderer Film, einer meiner Lieblingsfilme, sage ich ganz ehrlich. Aber wie findet man einen solchen Film? Dafür muss man doch wirklich unfassbar viele Jahre lang die Berlinale und andere Festivals besucht haben, oder?
Wenn ich mich richtig erinnere, war das eine Zeit, in der solche Filme sogar noch eine Chance im Kino hatten. Das gab eine Kinoauswertung bei dem und das war das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe. Und der wächst einem dann ans Herz, ja. Der macht dann dieselbe Geschichte durch wie viele andere gute Stoffe auch. Er verschwindet, er gibt mal eine kleine DVD-Edition und jeder ist glücklich, wenn er sie im Buchregal stehen hat. Und man muss dann lange darum kämpfen, eine Lizenz zu erwerben für die neuen digitalen Märkte, also Streaming-Plattformen. Da muss man auch tatsächlich sagen, man muss um solche Filme kämpfen. Wenn man sie einmal gesehen hat und für sie brennt, dann will man sie natürlich auch öffentlich machen, dass so viele wie mögliche davon partizipieren. Und gerade diese Geschichte von Whale Rider ist natürlich etwas, was man so überhaupt nicht ahnt, was man gar nicht weiß. Man kennt diesen kulturellen Hintergrund als Kind nicht, man kennt auch das Land nicht. Man weiß nichts von den Maori-Riten und man weiß auch nichts vom Stellenwert von Kindern und Mädchen vor allen Dingen. Das sind alles Dinge, da muss man jemanden hintragen und dann wird man tatsächlich passioniert, so etwas zu machen und so dazu helfen, dass dieser Film in irgendeiner Weise bekannt gemacht wird. Wenn ich drüber schreibe, muss ich immer achten, dass es auch wirklich eine Möglichkeit gibt, den Film auch irgendwo zu sehen, dass man ihn auch dann genießen kann.
Und Whale Rider, über die Emanzipation eines Mädchens im Stamm der Maori, Kann man über ihre Streaming-Plattform mit dem Bibliotheksausweis anschauen.
Genau, das ist nicht exklusiv. Man kann ihn auch auf anderen Plattformen entdecken. Aber bei uns ist es natürlich ein ganz wichtiger Mosaikstein, der ist dabei. Und das freut mich natürlich auch.
Ich bin beim Lesen Ihres Buches neugierig geworden auf ein japanisches Anime, Your Name, gestern, heute und für immer, eine Teenager-Geschichte zum Thema Identität und auf einen Kurzfilm aus den Pixar-Studios über einen kleinen Strandläufervogel. Vielleicht konnten wir Sie ein bisschen begeistern für den guten Kinderfilm und den Bibliotheksausweis für die großartige Streaming-Plattform. Horst-Peter Koll, danke, dass Sie ins Studio gekommen sind. Man kann die Sendung unter deutschlandfunk.de oder in unserer Audiothek noch einmal nachhören. Jetzt folgt Computer und Kommunikation. Einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht Ihnen Ute Wegmann.